Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick. Zunächst möchten wir Ihnen ein frohes neues Jahr wünschen und uns herzlich bedanken, dass Sie sich auch im neuen Jahr 2023 für unseren Podcast interessieren. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Im ersten Podcast des neuen Jahres möchten wir einen Ausblick auf 2023 wagen. Dabei wollen wir heute die Themen Rezession in den USA und in Europa, die Inflation und die wirtschaftliche Situation in China beleuchten. Abschließend gehen wir auch auf die Chancen und Risiken ein, die sich in diesem Jahr auf den Finanzmärkten bieten könnten. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Holger, frohes neues Jahr für dich.
Hallo Klaus, frohes neues Jahr.
Holger, 2022 war ein schwieriges Jahr, geprägt durch Putins Krieg gegen die Ukraine, die Energiekrise und einen rasanten Anstieg der Inflation. Lass uns deshalb mit einem allgemeinen Ausblick in das neue Jahr starten. Wie sehr werden diese Themen deiner Meinung nach auch das Jahr 2023 prägen? Kann es im neuen Jahr besser werden?
Klaus, ja, im neuen Jahr kann es besser werden. Die Zukunft ist immer unsicher, aber gerade nach dem schwierigen Jahr 2022 spricht doch vieles dafür, dass 2023 nicht ganz so schwierig wird. Allerdings werden uns diese drei Themen auch in diesem Jahr beschäftigen. Zusätzlich wegen China werden wir auch nochmal auf die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie blicken müssen. Zunächst einmal besonders unsicher ist natürlich, wie geht es im Krieg weiter, den Putin gegen die Ukraine führt. Dort gibt es offenbar derzeit keine große Bewegung. Beide Seiten bereiten sich offenbar auf neue Offensiven vor. Russland mobilisiert mehr Soldaten, aber die Ukraine hat auch gerade dank westlicher Hilfe offensichtlich die besseren Waffen. Der Ausgang ist also unklar. Allerdings aus wirtschaftlicher Sicht, sofern dieser Krieg nicht völlig eskaliert, dürfte das genaue Geschehen auf dem Schlachtfeld keinen großen zusätzlichen Einfluss auf die Weltwirtschaft mehr haben. Denn Europa hat sich ja bereits weitgehend von russischer Energie abgekoppelt. Wir sind nicht mehr erpressbar. In der Energiekrise zeichnet sich auch ab, dass das Schlimmste in Europa wohl bald überstanden sein wird. Und das gilt auch für die Inflation. Sie ist weiterhin viel zu hoch, geht am aktuellen Rand aber schon etwas zurück und dürfte im Jahresverlauf spürbar abnehmen. Ab Sommer könnten dann die Einkommen in Deutschland und Europa wieder stärker steigen als die Preise. Zunächst einmal aber stecken Deutschland und Europa in diesem Winter wohl in einer Rezession und auch in den USA dürfte im Verlauf des Jahres die Wirtschaftsleistung zumindest etwas zurückgehen.
Dann gehen wir mal in die einzelnen Themen hinein und du gibst mir ein Stichwort Rezession. Gibt es da Unterschiede zwischen der Situation in Europa und den USA und wenn ja, welche wären das?
Klaus, ja, es gibt einige Unterschiede, drei große sogar genau genommen. Erstens geht es um die Ursache der Inflation. In den USA schwächelt die Wirtschaft vor allem deshalb, weil die Fed jetzt hart auf die geldpolitische Bremse treten muss, um eine hausgemachte Inflation zu bekämpfen. Mit Leitzinsen, die in Kürze wohl sogar bei etwas über 5% landen werden. In Europa ist es dagegen vor allen Dingen der Putin-Schock mit dem explosionsartigen Anstieg der Energie- und Nahrungsmittelpreise, der Verbraucher, Unternehmen belastet. Und über die vielen Hilfspakete auch den Staatshaushalt und damit die künftigen Steuerzahler. Der zweite Unterschied zwischen den beiden Seiten des Atlantiks ist der zeitliche Verlauf der Rezession. Europa steckt wahrscheinlich schon in der Rezession. Sie dürfte im Frühjahr auslaufen und ab Sommer rechnen wir wieder mit erneutem Wachstum. In den USA dagegen ist die Wirtschaft noch nicht in der Rezession. Sie wird dort vermutlich erst im zweiten Quartal hineinrutschen, dann aber wahrscheinlich erst am Jahresende die Rezession verlassen. Und der dritte Unterschied ist die wahrscheinliche Schärfe der Rezession, die in den USA alles in allem wohl etwas milder ausfallen dürfte als in Europa. Aber das ist mittlerweile nicht mehr so sicher, denn der jüngste Rückgang der Gaspreise lässt die Hoffnung aufkeimen, dass auch Europa und Deutschland glimpflicher davonkommen werden als ursprünglich befürchtet.
Du gibst mir wieder einen Hinweis, Gaspreise, also das Thema ist jetzt Inflation. Es sieht so aus, als hätte die Inflation in den Vereinigten Staaten ihren Höhepunkt bereits überschritten. Auch in Deutschland und Europa lässt der Preisdruck offenbar nach. Haben die Verbraucher das Schlimmste bereits überstanden? Wie kann sich die Inflation in diesem Jahr entwickeln?
Dank der Einmalzahlung für Gas und Fernwärme im Dezember und der Gas- und Strompreisbremse im neuen Jahr haben wir den Höhepunkt der Inflation in Deutschland wahrscheinlich überschritten. Es kann zwar nach dem Rückgang der Rate im Dezember, im Januar und Februar nochmal einen Ausschlag nach oben geben. Auch deshalb, weil man gar nicht so genau weiß bisher, wie die Statistiker dann die Gas- und Strompreisbremse in ihren monatlichen Inflationsberechnungen berücksichtigen werden. Aber spätestens ab März dürfte die Inflationsrate in Deutschland und auch sonst in der Eurozone spürbar und nachhaltig zurückgehen. Denn erstens fällt dann der kriegsbedingte Anstieg der Energie- und Nahrungsmittelpreise aus dem Vorjahresvergleich heraus. Zweitens werden sich die Lieferkettenengpässe ebenfalls wahrscheinlich etwa ab März spürbar weiter entspannen. Also wenn die aktuelle Megawelle der Corona-Infektion in China dann hoffentlich wieder am Abflauen ist. Und drittens wird die Winterrezession in Deutschland und Europa wohl insgesamt den Preisdruck auch etwas dämpfen. Diese drei Faktoren werden vermutlich den Gegendruck, der sich aus etwas höheren Löhnen ergibt, mehr als ausgleichen. Also wir rechnen damit, dass die Inflation von aktuell noch sehr hohen Werten im November auf Werte um 3%, vielleicht sogar leicht unter 3% gesunken sein kann.
Eine Anschlussfrage. Was bedeutet das für die Notenbanken, die ja noch dabei sind, die Zinsen anzuheben? Können Sie vielleicht noch in diesem Jahr Ihre geldpolitischen Zügel wieder etwas lockern?
Klaus, da müssen wir wieder einen Unterschied machen zwischen den USA und Europa. In den USA dürfte die Fed ihre Leitzinsen wohl noch um 75 Basispunkte nach oben schrauben in den nächsten Monaten, danach eine Pause einlegen und ab Spätherbst dann von einem Niveau von etwas über 5% die Zinsen auch wieder senken, wenn dann die Inflation zurückgegangen ist und die USA dann halt in einer zwar leichten, aber doch Rezession stecken. In Europa erwarten wir, dass die Europäische Zentralbank im Februar und März das macht, was sie im Dezember angekündigt hat, nämlich ihre Leitzinsen nochmal jeweils um 50 Basispunkte, also einen halben Prozentpunkt zu erhöhen, im Februar und im März insgesamt also um einen vollen Prozentpunkt. Danach dürfte aber der nachlassende Inflationsdruck dafür sorgen, dass die EZB nicht weiter an der Zinsschraube drehen muss. Bei einem kräftigen Rückgang der Inflation auf vielleicht sogar nahe 2% im Frühjahr 2024, hat die EZB dann im kommenden Jahr vermutlich den Spielraum, die Zinsen wieder etwas zu senken, vermutlich um einen halben Prozentpunkt.
Richten wir unseren Blick, wie zu Beginn angekündigt, jetzt auf China. Wie beurteilst du die wirtschaftliche Situation im Land und welche Auswirkungen wird das Ende der rigiden Null-Covid-Politik für China und die Weltwirtschaft haben?
Die Lage zurzeit in China ist schwierig, um es vorsichtig aufzudrücken. Diese abrupte Kehrtwende von einer viel zu rigiden Null-Covid-Politik zu einer Strategie der Durchseuchung einer nicht hinreichend geimpften Bevölkerung, das ist zunächst ein Schock. Nicht nur für das überlastete Gesundheitssystem, auch für die Wirtschaft. Es kann sein, dass Arbeitskräfte für einige Zeit fehlen werden, dass einige Fabriken schließen müssen deshalb. Es kann also zunächst einmal schlimm werden. Aber keine Corona-Welle dauert ewig. In etwa 2 Monaten hat China vermutlich auch hier das Schlimmste überstanden und kann dann zum Wachstum zurückkehren. Lieferengpässe, die sich kurzfristig jetzt wohl noch verstärken können, dürften dann sich wieder entspannen. Das heißt dann für uns, dass China im weiteren Jahresverlauf, sobald diese Winterrezession in China überstanden ist, dass China dann unser Wachstum bei uns, unsere Konjunktur nicht mehr belastet. Aber ich erwarte auch nicht, dass China unsere Konjunktur erheblich stützt. Denn auch wenn China zum Wachstum zurückkehrt, das Land hat große langfristige Probleme. Für mehr als 4% Wachstum dürfte es nicht reichen. Und das sind für chinesische Verhältnisse relativ geringe Werte. Das heißt, für unsere Ausfuhrindustrie, ja, China bleibt ein wichtiger Markt. Aber es ist unabhängig von kurzfristigen Schwankungen auch nicht mehr der große Wachstumsmarkt, der es früher mal war. Und dazu kommen all die politischen und strategischen Überlegungen, sich halt nicht zu sehr abhängig von China zu machen.
Was bedeutet das makroökonomische Umfeld, das du soeben beschrieben hast, für die Finanzmärkte? Siehst du Erholungspotenzial für Aktien und wie könnten sich Anleihen und Wechselkurse im Jahr 2023 entwickeln?
Nun, die aktuelle Lage ist schwierig, aber Finanzmärkte setzen ja auf die Zukunft. Einen Abschwung in den USA und eine Winterrezession in Europa haben die Märkte offenbar bereits eingepreist. Nach dem Einbruch der Märkte im ersten Halbjahr 2022 sehen wir gute Chancen, dass die Aktienmärkte sich 2023 trotz einiger Rückschläge, die gerade auch kurzfristig möglich sind, sich insgesamt doch erholen können. Zum Beispiel dürfte der Ausblick auf eine weniger straffe Geldpolitik der US-Notenbank ab Herbst des Jahres und auf einen Wiederaufschwung in Europa nach dem Winter insgesamt für einige positive Nachrichten sorgen, für ein alles in allem, sagen wir mal, etwas freundliches Umfeld für Aktien. Was die Wechselkurse betrifft, so ist es ja so, dass Anleger in unsicheren Zeiten sichere Häfen suchen wie den US-Dollar. Das haben wir gerade im Jahr 2022 spürbar gesehen. Aber sollten in diesem Jahr keine neuen Katastrophen die Anleger in den US-Dollar treiben, dann könnte die Aussicht auf einen abnehmenden Zinsabstand zwischen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank dafür sorgen, dass der Euro sich bis Ende des Jahres auf 1,15 zum US-Dollar erholt. An den Anleihemärkten rechne ich damit, dass die Renditen gerade für deutsche Bundesanleihen im Jahresverlauf etwas weiter steigen werden. Wenn die Europäische Zentralbank ihre Zinsen anhebt und dann auf Dauer bei einem Leitzins von um die 3% bleibt, dann müssten eigentlich die 10-jährigen Renditen in Deutschland sich auch den 3% annähern. Wir rechnen zum Jahresende damit, dass wir bei etwa 2,7% mindestens notieren dürften. Das gesamtwirtschaftliche Umfeld spricht auch dafür, dass bei höheren Zinsen und einer Winterrezession in Deutschland und Europa die Immobilienmärkte zunächst einmal schwächeln dürften. Sie laufen der Konjunktur oftmals etwas hinterher. Wenn Zeiten unsicher sind, halten gerade Verbraucher sich mit Investitionen in Immobilien, mit Bauanträgen zurück. Aber ich denke, ab Spätherbst dürfte auch an den Immobilienmärkten die Lage sich dann wieder stabilisieren.
Holger, in den letzten Jahren haben uns große Schocks wie die Pandemie und Putins Krieg mehrfach dazu gezwungen, unsere Prognosen anzupassen. Deshalb müssen wir immer wieder auch auf die Risiken schauen. Welche Gefahren siehst du für die Wirtschaft und die Finanzmärkte in diesem Jahr?
Nun, die Zeiten bleiben unsicher. Sollte Russland seinen Krieg ausweiten oder sollte China Taiwan angreifen, würde dies neue große Schocks auslösen. Und auf dem wirtschaftlichen Gebiet müssen wir vor allem auf Folgendes achten. Wie entwickelt sich die Inflation? Wie entwickelt sich der Lohndruck in den USA? Sollte dort eine dauerhaft hohe Inflation die Notenbank dazu zwingen, noch härter auf die Bremse zu treten, als wir das erwarten, dann würde dies die Weltwirtschaft und die Weltmärkte erheblich treffen. Diese Risiken sind alle denkbar. Für wahrscheinlich halte ich sie nicht, wobei ich natürlich vor allen Dingen bei den Themen Russland, China und Fed sehr aufmerksam darauf achten möchte, wie die Nachrichtenlage sich entwickelt.
Dann abschließend noch eine Frage zur Energiekrise in Europa. Wie sieht die Situation derzeit aus? Sind wir für die kommenden kalten Monate gerüstet?
Ja, wir sind erstaunlich gut gerüstet. Die Speicher sind derzeit wesentlich voller, als für diese Jahreszeit üblich ist. Ein Drittel der üblichen Heizperiode haben wir schon hinter uns. Und für die EU insgesamt ist der Speicherstand gemessen in Prozent der Speicherkapazität jetzt 12,6 Prozentpunkte höher als üblich zu dieser Jahreszeit. Also es sieht sehr so aus, als würden wir diesen Winter gut überstehen. Das warme Wetter hilft sehr. Aber genauso viel hilft, dass tatsächlich europaweit Verbraucher und Unternehmen weniger Gas verbrauchen als üblich. Und die Erfahrung, dass wir eben bis jetzt gut durchgekommen sind in dieser Heizperiode, macht mich auch zuversichtlich, dass wir in einem Jahr auch wieder die Heizperiode überstehen werden, ohne dass wir über einen Gasmangel nachdenken müssen. Auf der positiven Seite ist auch zu vermerken, dass die Preise für Gas am Markt erheblich nachgegeben haben. Nehmen wir den Kontrakt für Gaslieferungen in 12 Monaten, der nicht ganz so stark schwankt wie die kurzfristigen Verträge, die stark vom Wetter abhängig sind. Dieser Kontrakt, also der 12-Monats-Future, notiert jetzt für Gas bei etwa 83 Euro pro Megawattstunde. Anfang Dezember lag das bei 124 Euro und in der Spitze im August sogar kurz bei 300 Euro. Zwar ist dieser Gaspreis auf dem Markt immer noch viermal höher als zu den Zeiten, bevor Putin bereits ab Sommer 2021 begann, den Gashahn für Europa langsam zuzudrehen. Aber diese Gaspreise sind jetzt wesentlich weniger belastend als noch vor einigen Monaten. Auch das stimmt mich zuversichtlich, dass wir nach einer wahrscheinlich milden Winterrezession in Deutschland und Europa dann ab Frühjahr und spätestens ab Sommer wieder einen Aufschwung haben. Einen Aufschwung, der zum Jahresende dann an Fahrt aufnehmen kann, wenn auch die milde US-Rezession dann ausläuft.
Damit kommen wir schon zum Ende der heutigen Ausgabe und ich nehme mit, ich freue mich über dieses milde, graue, regnerische Winterwetter, zumindest aus der Energiesicht. Holger, ich danke dir für deine ersten Einschätzungen 2023.
Klaus, gerne. Wir haben ja schon einiges über Waschlappen gehört. Wahrscheinlich das gelegentliche Benutzen eines Regenschirms bei diesem Wetter ist auch in gewissem Sinne ein positiver Beitrag. Wir sollten uns freuen aus der Sicht nicht des langfristigen Klimas, aber zumindest aus der Sicht der kurzfristigen Gaslage, wenn die Temperaturen nicht allzu sehr sinken in den kommenden Monaten.
Super, vielen Dank. In unserem ersten Anlegerspezial des Jahres ist kommende Woche Nico Baum, Leiter Innovation und Data im Wealth and Asset Management bei Berenberg, unser Gast. Wir sprechen mit ihm über die Bedeutung von künstlicher Intelligenz und Big Data bei der Kapitalanlage. Wenn Sie Fragen an Herrn Baum haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick@berenberg.de. Damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.